Liebe Gemeinde, ihr habt schon längst den Predigttext gelesen und wisst auch schon sicherlich, was heute zu erwarten ist von den Punkten. Ich möchte aber trotzdem noch einmal einleitend kurz eine Geschichte erzählen, die sich hier mit Jakob und seinem Bruder Esau zugetragen hat. Wenn ihr sie könnt, vergleicht, ob ich es richtig erzähle, wiedergebe, und wenn sie neu ist, hört entspannt zu. Jakob, der seinem Bruder Esau schon bei der Geburt die Verse gehalten hatte, dann aber doch als zweiter Zwilling geboren wurde, bekam eben seinen Namen von dieser Aktion Fersenhalter. Jakob wurde Hirte und blieb in der Nähe der elterlichen Zelte. Esau hingegen zog es in die Steppe, er war Jäger und er jagte gerne. Und Jakob, der offensichtlich seinem Bruder Esau schon lange dieses Erzgeburtsrecht abspenstig machen wollte, bekam auch einmal eine entsprechende Gelegenheit. Esau kommt völlig erschöpft von der Jagd. Jakob steht in der Küche, es riecht gut, Esau hat Hunger und sagt, kannst du mir etwas von der Speise geben? Und dann sagt er, klar, wenn du mir dein Erstgeburtsrecht gibst. Und Esau sagt, ich sterbe vor Hunger, was nützt mir mein Erzgeburtsrecht? Und die Schrift sagt deutlich in Genesis 25, 1. Mose 25, so missachtete Esau sein Erstgeburtsrecht. Isaak, dem Vater der beiden, ging gegen Ende des Lebens so langsam das Augenlicht aus, er erblindete. Und als Isaak erkannte, dass seine Lebenstage gezählt sind, wollte er Esau segnen, aber nicht zuvorher noch einmal vom guten Wildbrett gegessen zu haben. Und so beauftragt Isaak Esau noch einmal zur Jagd zu gehen und eine entsprechende Speise vorzubereiten, um nach dem Mahl der Speise den Erstgeburtssegen zu empfangen. Während Isaak mehr seinem Sohn Esau zugewandt war, so war Rebekka, die Mutter der beiden, näher an Jakob dran. Und die Rebekka hört das Ganze und spricht jetzt zu ihm in einem ganz gewissen Plan: Jakob, geh mal, hol zwei Ziegen, ich werde dann ein Leckerbissen davon vorbereiten. Und dann sollten die Kleider Esaus geholt werden, die Arme von Jakob sollten mit Ziegenfell umwickelt werden, damit die Hau etwas rauer wird und dass er mehr so seinem Zwillingsbruder gleichen möchte. Und dann sollte Jakob bei Isaak eintreten und auf diese Art und Weise den Erstgeburtssegen erschleichen. Isaak war zwar misstrauisch, ob der Geschwindigkeit Esau so schnell wieder zurückkam, er war auch verunsichert, weil er dachte, er hört die Stimme von Jakob, aber Esau war ja vor ihm und beim Kuss roch er die Kleidung und stellt fest, nee, es muss ja wohl Esau sein, und dann segnet er ihn an Jakobs Statt. Kaum war der Segen von Isaak und Jakob erteilt, kehrte Esau nun wirklich von der Jagd zurück. Und jetzt bricht das ganze Lügenkonstrukt ineinander zusammen und Jakob blieb nur noch die Flucht vor dem wütenden Bruder. In dem Fall war auch wieder Rebekka zur Seite und bedrängt Jakob eben zu ihrem Bruder Laban nach Haran zu ziehen. Jahre später macht sich zwischenzeitlich der reich gesegnete Jakob auf dem Weg mit seinen zwei Frauen, Nebenfrauen und den 11 Söhnen und mit den Herden von Rindern, Esel und Kleinvieh auf, um in seine Heimat zurückzukehren. Und Jakob hat trotz der Jahre der langen Trennung immer noch Schuldgefühle. Und deswegen sendet Jakob Boten aus, um Esau mitzuteilen, dass er nicht mit leeren Händen kommt. Die Boten aber kehren zu Jakob mit der Botschaft zurück und sagen, Esau kommt mit einer Privatarmee von etwa 400 Mann und zieht dir entgegen. das zu verdeutlichen, ich habe mir heute Morgen noch mal erzählen lassen, hier in dieser Kirche passen, wenn alles bestuhlt ist, soweit bis hinter der Orgel, nicht, aber ansonsten 490 Leute rein. Könnt ihr euch vorstellen, wenn jetzt hier 400 sitzen und kein Gesangbuch in der Hand haben, sondern eine Waffe, eine Machete, können wir uns vorstellen, wie jetzt Jakob Angst und Bange wurde. Er teilt also seine Leute in zwei Gruppen ein und denkt, wenn jetzt zu einem Angriff kommt, dann möge wenigstens die eine Gruppe überleben. Und dann stellt er seinem Bruder Esau einen Besitz zusammen, 200 Ziegen, 20 Ziegenböcke, 20 Schafböcke, 30 Kamelstuten, 40 Kühe, 10 Stiere, 20 Eselinnen und 10 Esel. Und diese Herde nimmt er nun und lässt sie Jakob Esau entgegenziehen. Und jetzt komme ich so langsam zum Predigtext und bitte noch einmal aus Respekt vor dem Wort Gottes, wo es möglich ist, aufzustehen. Jakob stand auf in der Nacht und nahm seine beiden Frauen und die beiden Mägde und seine 11 Söhne und zog an die Furt des Jabok. Und nahm sie und führte sie über das Wasser, sodass sie hinüberkamen, was er hatte, und blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis in die Morgenröte anbrach. Und als er sah, dass er ihn nicht übermochte, schlug er ihn auf das Gelenk seiner Hüfte, und das Gelenk der Hüfte des Jakobs wurde über das Ringen verrenkt. Und er sprach: Lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete: Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Er sprach: Wie heißt du? Er antwortete: Jakob. Er sprach: Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und Menschen gekämpft und hast gewonnen. Jakob fragte ihn und sprach: Sage doch, wie heißt du? Er aber sprach: Warum fragst du, wie ich heiße? Und segnete ihn daselbst. Jakob nannte den Ort Peniel, denn er sprach: Ich habe Gott von Angesicht gesehen, und doch wurde mein Leben gerettet. Und als er an Peniel vorbeiging, ging die Sonne auf, und er hinkte an seine Hüfte. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund dein Ruhm verkündige. Amen. Nehmt bitte wieder Platz. Ich habe das jetzt überschrieben, des Merken würdig. Also merkwürdig. Anders ausgedrückt, wert es sich zu merken. Da kommt das her. Es ist nicht anröchig, merkwürdig, sondern es ist würdig, dass wir uns das merken. Das ist ein würdevoller Text, deswegen ein merkwürdiger Ort, ein merkwürdiger Kampf, ein merkwürdiger Wunsch, ein merkwürdiges Gespräch, ein merkwürdiger Sonnenaufgang. Nun der Reihe nach. Ein merkwürdiger Ort. Jakobs Schuldgefühle um des Erstgeborenenrechts, wie ich schon gerade betont habe, wurde in all den Jahren nicht geringer. Und Jakob war jetzt nervös. Er wusste, er wird seinem Bruder Esau begegnen. Und deswegen macht er dieses Sühnegeschenk. Aber auch dieses gewaltige Geschenk brachte es nicht. Er konnte einfach nicht schlafen. Deswegen steht er auf, nimmt seine Frauen und die Mägde und die 11 Söhne und bringt sie in der Furt des Jakobs hinüber und bleibt allein zurück. Damit wir das recht vor Augen halten, der Jabok wird auch der blaue Fluss genannt und fließt durch tiefe Schluchten. Und schreckenweise ist es ein reißender Fluss. Wir können uns gut vorstellen, dass an der Furt des Jaboks es auch mindestens knietief war, wenn nicht sogar höher, wo man das Wasser durchwaten musste. Später stand an diesem Ort eine Burg, die Gideon, nach der Niederlage der Midianiter zerstörte Richter 8. Und Jeroboam baut die Stadt dann später wieder neu auf, um vermutlich die neue Hauptstadt Sichem vor dem Eindringen der Feinde aus dem Osten zu schützen. Wir fragen uns natürlich heute, warum geht Jakob noch einmal zurück? Was wollte Jakob? Wollte er die versprengten Tiere, die noch zu erwarten waren, rüberziehen? Wollte er nachsehen, ob von dem Besitz nichts doch etwas liegen geblieben ist? Oder wollte er als Held seine Familie schützen und erstmal mit Esau ringen oder sprechen? Wir wissen es nicht. Die Schrift sagt nur, er blieb allein zurück. Jakob steht jetzt vor dem Erbe seines Landes, aber er kann es noch nicht betreten oder will es nicht betreten. Und jetzt ist ja ein Punkt, wo keine Hilfe zu erwarten ist. Er ist allein. Und er ist an einem Punkt, wo auch keine Rettung von außen eingreifen könnte. Er konnte keine Privatarmee zusammenstellen wie sein Bruder Esau. Kennen wir das? Da haben wir auf Kosten anderer Erfolge gefeiert und uns zunächst siegreich gezeigt. Und Jahre später bereuen wir diese Tatsache, aber wir können den Zeiger der Uhr nicht mehr zurückstellen. Dann erkennen wir unser Versagen, dann kennen wir die Sinnlosigkeit unseres Betruges und bereuen, was immer wir getan haben. Jakob hat alle Register gezogen. Jakob hat Jahwe um Beistand gebeten. In 1. Mose 32 heißt es, rette mich von der Hand meines Bruders, von der Hand Esaus, denn ich fürchte mich vor ihm, dass er komme und schlage mich und die Mütter samt den Kindern. Jakob hat eine reelle Angst. Er ist wirklich tief betroffen. Und in der Fortführung des Gebets erinnert er Gott an sein Versprechen. Da sagt Jakob, du hast gesagt, ich will dir wohltun und deine Nachkommen machen wie den Sand am Meer, den man der Menge wegen nicht zählen kann. Erinnert Gott, du hast doch gesagt und jetzt ist alles offen. Die Spannung steigt, die Einsamkeit bleibt. Alles, was gesagt werden konnte, wurde gesagt. Alles, was zu erwarten war, musste nun geschehen. Das heißt, Jakob erwartet den Bruder Esau, seinen Gegner. Aber der Gegner kommt nicht erst. Der steht schon da. Der Gegner war schon da. Und so komme ich zum nächsten Punkt. Ein merkwürdiger Kampf. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Um das deutlich zu machen. Man ringt nicht mit jemandem, um ihn zu töten. Das ist nicht der Sinn eines Ringkampfs. Man ringt mit jemandem, um zu beweisen, dass man der Stärkere ist und dass der andere das bitte anerkennt, dass man der Platzhirsch ist. Man ringt, um seine Macht zu beweisen. Und beim Ringen hat man keinen Gegenstand in der Hand. Kein Stock, kein Stein, kein Dolch. Man ist unbewaffnet. Und man kann auch nicht aus der Ferne ringen. Es ist ein Nahkampf, es ist eine Berührung der Brust, der Arme, der Beine. Und das kostet Energie. Das ist ein Kampf, der sowohl körperlich wie auch geistig Energie laubt. Führst du auch so einen Kampf? Ringst du mit Antworten angesichts der zu erwartenden Inflation? Ringst du um Antworten zum Thema der Erziehung der Kinder, um Antworten zum Thema der Partnerschaft? Ringst du mit deiner Gesundheit? Ringst du um Anerkennung in deiner Familie? Oder ringst du, um geistlich weiterzukommen? Kämpfst du gegen eine erkannte Sucht? Ich möchte dir Mut machen, dran zu bleiben, zu ringen mit dem Herrn im Gebet, in der Schriftlesung, in Gemeinschaft mit den Geschwistern. Es ist hier ein Kampf, der sich hinzieht. Und er ist vergleichbar mit Abrahams Weg, der 3 Tage unterwegs war mit seinem Sohn in dem Auftrag Gottes, Isaak zu opfern. 3 Tage, ein langer Weg, um zu wissen, was mein Auftrag ist. Und dann wissen wir, wie wunderbar Gott an Berg Moria eingegriffen hat und schon längst alles vorbereitet hatte. Er wollte prüfen, er wollte testen und vielleicht sind wir in so einem Test. Dann ist unser Auftrag vom Wort dran zu bleiben. Es ist vergleichbar mit Moses Situation. Der Herr wollte ihn töten, weil er seine Söhne nicht beschnitten hat. Zipporah nennt ihn dann Blutbräutigam. Es gibt Kämpfe im Leben und Anfechtungen, die wir ganz allein durchstehen müssen. Bei aller Liebe des Partners, der Gemeinde, da müssen wir alleine durch. Und da gibt es keine Hilfe von außen. Und vielleicht bleibt auch Jahwe uns in dieser Situation ein Geheimnis. Aber von der Schrift möchte ich Mut machen, dass wir dranbleiben. Manchmal hören wir vielleicht in diesen Lasten und diesen Kämpfen, lass dir an meiner Gnade genügen, 2. Korinther 12. Denken wir dran. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Aber ich komme jetzt hier zurück zum Text und da heißt es, und als er sah, dass er ihn nicht übermochte, schlug er ihn auf das Gelenk seiner Hüfte. Und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ring mit ihm verrenkt. Jakob wusste an diesem Zeitpunkt letztlich nicht, mit wem er ringt. Er wusste nur, dass sein Gegner stark ist. Und vielleicht dachte er auch kurzzeitig, es ist schon Esau. Und jetzt, wo es heller wird, wird der Angreifer, der Jakob erwartet hat, will seine Identität verbergen und sich zurückziehen. Ich komme zum nächsten Punkt, ein merkwürdiger Wunsch. Und er sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortet, ich lass dich nicht, du segnest mich denn. In diesem Ringen scheint eine Ahnung in Jakob gewachsen zu sein. Der Prophet Hosea nimmt diesen Kampf von Jakob in seinem Buch auf und schreibt in Hosea Kapitel 12, 4 und 5, er hat schon im Mutterleibe seinen Bruder betrogen und im Mannesalter mit Gott gekämpft. Er kämpfte mit dem Engel und siegte, er weinte und bat ihn. Dann hat er ihn zu Bethel gefunden und dort mit ihm geredet. Der Herr ist der Gott Zebaoth, der Herr ist sein Name. Wir sprechen hier von einer Theophanie oder einer Christophanie. Theophanie ist die Erscheinung Gottes in der Schrift, die für menschliche Sinne greifbar sind, wo wir einfach sagen können, das kann nicht normal sein. Vielleicht hast du das in deinem Leben auch schon gehabt, dass du denkst, das darf nicht wahr sein. So viel Gnade, so ein reiches Geschenk. In einem begrenzten Umfang ist das sichtbare Erscheinen Gottes im Alten Testament oft, aber nicht immer in menschlicher Gestalt. Ich nenne hier einige Beispiele, die wir auch sicherlich schon kennen. Da ist einmal erscheint der Herr Abraham bei seiner Ankunft im Land, welches Gott ihm versprochen hat. Oder eines Tages hatte Abraham einen Besuch von 2 Engeln und Gott selbst, die er mit seiner Frau Sarah dann bewirtet. Oder diese Christophanie, die wir jetzt hier haben. Wir kennen eine Theophanie, eine Gotteserscheinung bei Mose an dem Dornbusch. Da sagt Gott ihm ganz genau, was er zu tun hat. Wir kennen eine Theophanie, wo Gott Aaron mit seinen Söhnen und dem Siebzigen erscheint. Auch bei Josua, als er den Auftrag der Führung übernimmt. Oder bei Hiob, als Gott aus dem Sturm zu ihm antwortet. Um nur einige zu nennen, das ist nicht die Liste der Vollständigkeit. Aber hier nochmal zurück, Jakob ringt jetzt und mit dem Schlag auf die Hüfte, was eine schmerzliche Angelegenheit ist, wird der Kampf erstmal unterbrochen. Und doch, weil es gerade so weh tut, zieht sich jetzt Jakob nicht beleidigt zurück. Hey, das kannst du nicht mit mir machen. Sondern, was sagt Jakob? Er will gar nicht von ihm lassen. Er sagt, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und das sollen wir uns merken. Das ist des Merkens würdig. Dieses beharrliche Dranbleiben, nicht aufgeben, wenn Schwierigkeiten kommen. Wir werden ja über die Medien von unserer Regierung darauf vorbereitet, dass schwierige Zeiten auf uns zukommen. Das soll uns nicht Angst machen. Ja, es möge uns beeindrucken. Aber wir haben einen allmächtigen Gott, der uns bis zur Minute versorgt hat. Und der wird uns auch weiter versorgen. Ich hatte die alttestamentliche Lesung aus Samuel 8 von Hanna in Shiloh nicht gelesen, um die Zeit wegzunehmen von der Uhr, sondern um uns Mut zu machen. Und genauso auch die Lesung aus dem Neuen Testament von den Blinden vor Jericho habe ich bewusst gewählt, um zu zeigen, dass Männer und Frauen in unterschiedlichen Nöten, unter unterschiedlichen Umständen, auch auf Reaktionen der Zeitgenossen, die sie abhalten wollten, sich nicht abbringen ließen, ihre Not dem Herrn in aller Deutlichkeit auszubreiten. Ich komme jetzt zum nächsten Punkt, ein merkwürdiges Gespräch. Er sprach, wie heißt du? Er antwortet, Jakob. Wissen wir, wie viel Zeit zwischen dieser Frage und Antwort liegt? Denkt ihr, dass die Antwort, ich heiße Jakob, wie aus der Pistole geschossen kam? Wie viel Zeit muss vergangen sein, bis Jakob sagte, ich heiße Jakob? Und diese Frage muss Jakob mehr geschmerzt haben als der Schlag auf die Hüfte. Was wiederholt sich hier? Und was ändert sich hier? Der erblindete Isaak hatte der einst Jakob die gleiche Frage gestellt. Ich lese jetzt einmal aus 1. Mose 27. Und er ging hinein zu seinem Vater und sprach, mein Vater. So weit, so gut. Er antwortete, hier bin ich. Und jetzt geht's los. Wer bist du, mein Sohn? Jakob sprach zu seinem Vater, ich bin Esau, dein Erstgeborener. Ich habe getan, wie du gesagt hast. Er heißt nicht Esau, er war nicht der Erstgeborene und er hatte das Wildbrett nicht zubereitet, sondern Rebekka. Er sagt, komm nun, setz dich und iss mit meinem Wildbrett. Er hat es ja gar nicht zubereitet, auf dass mich deine Seele segnet. Jakob, wie verlogen bist du. Und Isaak sprach zu seinem Sohn, wie hast du so bald gefunden, mein Sohn? Und geht's weiter. Er sagt dann, dein Herr Gott hat es mir beschert. Da sprach Isaak zu Jakob, tritt herzu, mein Sohn, dass ich dich betaste, ob du mein Sohn Esau bist oder nicht. So trat Jakob zu seinem Vater Isaak und er tastete und sprach, die Stimme ist von Jakob. Aber die Hände sind Esaus. Und er erkannte ihn nicht. Denn seine Hände waren rau wie Esau, seines Bruders Hände, und er segnete ihn. Und noch einmal sprach er zu ihm, bist du mein Sohn Esau? Er antwortet, ja, ich bin es. Und jetzt hier am Jabok. Er sprach, wie heißt du? Jakob konnte seinen Vater anlügen. Jakob kann Gott nicht anlügen. Wir auch nicht. Wir mögen unsere Eltern, unsere Ehepartner anlügen können. Wir können Gott nicht anlügen. Jakob musste jetzt zugeben, wer er wirklich war. Jakob hat jahrelang seine Menschen belogen und betrogen. Und er dachte, da komme ich durch. Und jetzt ist er genötigt, sich selbst einzugestehen, was für ein verlorenes Wesen er ist. Und jetzt muss er zugeben, dass er ein Betrüger ist. Jakob musste einsehen, wenn er Gottes Segen erlangen wollte, muss der alte Jakob weichen. Und hier wird auch uns die Frage vom Text nach der persönlichen Identität gestellt. Wie lautet dein Name? Wofür steht dein Name? Womit wird dein Name in Verbindung gebracht? Was gibt dein Name Autorität? Wenn Jakob schon einen neuen Namen bekommt, dann würden wir doch jetzt erwarten, dass er jetzt Sklave heißen wird oder Büßer oder Betrüger in aller Form oder vielleicht doch Held, weil er mit Gott gekämpft hat. Und stattdessen lautet jetzt sein Name Israel. Gott streitet für uns oder Gott möge für uns streiten. Jakob denkt jetzt, oder Israel denkt, er hört nicht richtig. Da heißt es, er sprach, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Da hinkt er an der Hüfte, ist quasi ein Krüppel, ist ein Ledierter, schmerzvoll. Sein Lügengebäude ist gerade zusammengebrochen. Er hat gesagt, ja, ich bin ein Betrüger. Und jetzt hört er, du hast mit Gott gekämpft und mit Menschen und hast gewonnen. Durch die Begegnung mit Christus wurde aus einem Simon ein Petrus. Und durch die Begegnung mit Christus wurde aus Saulus ein Paulus. Und auch wir werden noch Offenbarung 2 einen neuen Namen tragen. Unser Name, wie wir jetzt heißen, hat ein Verfallsdatum. Wir bekommen, wenn wir überwinden, einen neuen Namen. Wenn wir an Christus festhalten, bekommen wir einen neuen Namen zugeteilt. Und Jakob fragte ihn, sprach doch, sage doch, wie heißt du? Er aber sprach, warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn daselbst. Jakob darf nicht in die Geheimnisse Gottes eindringen. Aber Jakob darf erfahren, dass der Herr mit der linken Hand abwehrt und mit der rechten segnet. Das möge er auch bei euch tun. Dass er abwehrt von allem Übel, von aller Falschheit und euch sofort segnen kann, weil ihr gebrochen habt. Auch unser Leben mag so gekennzeichnet sein, dass uns nicht alles offenbart wird und wir nicht alles ersehen können und doch gesegnet werden. Dass Nöte und Probleme sich erheben und wir doch gesegnet werden. Dass wir gesundheitlich angeschlagen sind und doch gesegnet werden. Dass Gott Dinge im Leben verwehrt und dennoch segnet er uns. Und somit komme ich zum nächsten und letzten Punkt. Ein merkwürdiger Sonnenaufgang. Jakob nannte die Stätte Peniel, denn sagte er, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und doch wurde mein Leben gerettet. Als er beim Peniel vorüberging, kam die Sonne auf und er hinkte an seiner Hüfte. Am Anfang des Predigtexts sehen wir einen starken Jakob, auf seine Kraft gestützt, ängstlich, aber er will seinem Bruder an der Furt Jakobs entgegenziehen. Und am Ende des Predigtexts sehen wir einen gesegneten Jakob, der hinkend als Israel am Nil vorüberzieht. Jakob kannte die Todesangst vor der unmöglichen Ungnade, vor der möglichen Ungnade Esaus, der ihn da mit seinen 400 Mann entgegenzog. Aber jetzt kannte Israel die Lebensfreude, trotz der empfindlichen Schmerzen an der Hüftpfanne. Jakob konnte jetzt bekennen, ich habe Gott gesehen, ich habe ihn erlebt. Und doch wurde mein Leben gerettet. Wollen wir auch das Angesicht Gottes immer wieder in der Schrift suchen? Hinkend begegnet Jakob später Esau mit seiner 400-Mann-Armee, der ihm weiter entgegenzog. Und da heißt es im Text, das ist jetzt außerhalb des Predigtexts, möchte es aber doch noch erwähnen, in 1. Mose 33, er ging vor ihnen her und neigte sich 7-mal zur Erde, bis er zu seinem Bruder kam. Esau aber lief ihm entgegen, herzte ihn, fiel um seinen Hals und küsste ihn und sie weinten. Das ist der Punkt. Sie weinten hier. Da muss der kleine Josef aufgeblickt haben und sagen, was ist mit den Brüdern los? Und Josef wusste doch gar nicht, dass er einmal mit seinen Brüdern genau dasselbe tun wird. Dass sie sich vergeben und dass es eine herzliche Vergebung ist. Ich möchte hier aufrufen, wenn wir Geschwister haben, die im Streit leben, die in Problemen leben, such den Weg zu deinem Bruder, zu deiner Schwester. Das ist eine sehr beeindruckende Sache. Die 400 Mann waren da, ja, kein Thema. Aber jetzt sind die beiden eins und sie herzen sich. Und dann hören wir Israel zu Esau sagen, hab ich Gnade gefunden vor dir, so nimm mein Geschenk von meiner Hand, denn ich habe dein Angesicht, als sehe ich Gottes Angesicht. Du hast mich freundlich angesehen. Nimm doch diese Segensgabe von mir an, dass ich dir zu dir gebracht habe, denn Gott hat sie mir beschert und ich habe genug. So nötigte er ihn. Und Esau nimmt finally an. Hier finden wir die Versöhnung von Brüdern. Die Gesichtszüge Esaus waren für Jakob eine Widerspiegelung der Freundlichkeit Gottes. Jakob sieht jetzt in Esau das Werk Gottes. Er sieht jetzt die erhörte Gebetserhörung. Jakob hat zu Gott gefleht, er hat ihn erinnert. Und jetzt sieht er, es ist so geworden. Wenn ich jetzt die Linie im Neuen Testament durchziehe, dann wissen wir, Matthäus 17, dass der Apostel Petrus, Jakobus und Johannes einmal in dieser Gegenwart Gottes waren auf dem Berg der Verklärung und die Herrlichkeit Gottes erlebt haben. Und Petrus kommt dann später und schreibt seinen zweiten Petrusbrief und sagt, wir sind nicht aus geklügelten Fragen gefolgt, die wir euch kundgetan haben über die Kraft des kommenden Herrn, Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam von großer Herrlichkeit. Das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und dann schreibt Petrus, diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berg. Und diese Begegnung mit dem auferstandenen Herrn wünsche ich dir von Herzen, dass du weiter in der Schrift Gottes Angesicht suchen möchtest. Das Wort Gottes kam zu dem einen Pnil, wenn du dich darauf hineinlässt. Es kann dein Ort werden. Wie bei Jakob an der Furt des Jakobs wartet Gott schon auf dich. Er wartet bereits. Du denkst, du bist allein, aber er ist schon da. Das ist merkwürdig oder merkwürdig. Ein merkwürdiger Ort, ein merkwürdiger Kampf, ein merkwürdiger Wunsch, ein merkwürdiges Gespräch und ein merkwürdiger Sonnenaufgang. Mögen auch wir in unserem Ringen im Gebet immer wieder diese Worte aussprechen: Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Amen.